Das Jahr 2020, liebevoll auch Corona-Jahr genannt, zementierte Begriffe wie Homeoffice in den Sprachgebrauch und die Verwendung von Software wie Zoom, während das öffentliche Leben größtenteils lahmgelegt ist. Doch im Silicon Valley steht trotz großer Einschränkungen nicht alles still. In Sachen Cybersicherheit oder der Organisation und Vernetzung von Impfzentren wird viel getan. 2020 hat seine Spuren hinterlassen, auch im Epizentrum der Innovation. Wie steht es um das Silicon Valley? Vom Anfang seiner Entwicklung zu einem solch wichtigen Standort, den Schwierigkeiten und möglichen Zukunftsperspektiven, hören Sie jetzt. Mein Name ist Luna Vega und ich heiße Sie herzlich willkommen bei Traders Quest. Alles rund um Finanzen, Wirtschaft und die Börse in Ihrem Wohnzimmer. Hollywood, traumhafte Strände, eine boomende Musikszene, endlose Nationalparks. Und nicht zuletzt die Hochburg für Startups und Visionäre. Die Rede ist vom Golden State, das Land von Milch und Honig. Kalifornien. Die Geschichte Kaliforniens ist geprägt von denen, die dort ihr Glück suchen. 1848 entdeckte James W. Marshall auf einem Bauplatz für ein Sägewerk das erste kalifornische Goldnugget. Und die Neuigkeit über den Fund verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Immer mehr Menschen zog es nun nach Kalifornien, um sich am Goldrausch zu bereichern. So entwickelte sich der Name The El Dorado State, der goldene Staat. Von 1848 bis 1849 wuchs San Franciscos Bevölkerung von 1.000 auf ganze 25.000 Einwohner. So schnell wie der Goldrausch gekommen war und dem Einzelnen das Glück des Reichtums greifbar nahe machte, so schnell war er auch wieder vorbei. Und ab 1854 wurde der Goldabbau industriell betrieben. Dennoch wächst die Bevölkerung seit den Jahren des kalifornischen Goldrausches. Inzwischen leben ca. 39,5 Millionen Menschen im Bundesstaat. Heutzutage erinnert an den Goldrausch in erster Linie nur noch der Kosename des Staates. Bekannt ist Kalifornien auch für seinen Weinanbau, seine beeindruckenden Strände, an die es jährlich unzählige Hobby- als auch Profisurfer zieht, Hollywood, das Zentrum der amerikanischen Filmproduktion und natürlich Silicon Valley. Ganz im Sinne des Geistes der neuen Möglichkeiten und Chancen gilt Silicon Valley als Ort der Anfänge, die Heimat der Tech-Giganten. Durch die vielen verschiedenen Gründungsmythen, die sich auf Silicon Valley als Ursprung berufen, hat der Ort inzwischen beinahe einen mystifizierten Status erlangt. Aber was genau macht denn Silicon Valley aus? Warum ist ausgerechnet dieser Fleck Kaliforniens zu einem so bedeutsamen Zentrum geworden? Und wo beginnt die Geschichte des Silicon Valley? Bevor es das Silicon Valley gab, das heutzutage einen internationalen Bekanntheitsgrad erlangt hat, gab es Santa Clara Valley, eine Region in den USA, die hauptsächlich für Landwirtschaft bekannt war, ganz besonders für den Pflaumenanbau. Den Wendepunkt für die Region und ganz Kalifornien brachte dann der Zweite Weltkrieg. An der gesamten Westküste wurden Militäreinrichtungen errichtet. Doch auch zu Zeiten des Kalten Krieges war die Gegend voll mit militärischer Aktivität. Kalifornien war eines der Kapitole des damaligen militärisch-industriellen Komplex. Während all diese äußeren Umstände und der historische Aufbau die Grundsteine für die Entstehung des Silicon Valley gelegt haben, ist der kleine Ort Stanford direkt neben der Stadt Palo Alto von besonderer Bedeutung. Hier steht die Stanford University, eine Universität, die eine beträchtliche Absolventenliste hat. Neben einer Vielzahl von Nobelpreisträgern, die Stanford besucht haben, wurden zahlreiche Unternehmen von Absolventen gegründet. Einige der bekanntesten sind Intel, HP, Google oder Yahoo. Die Stanford University unterscheidet sich von anderen amerikanischen Hochschulen, die der sogenannten Ivy League angehören. Wohingegen Einrichtungen wie Harvard und Yale noch aus der Kolonialzeit stammen und in erster Linie auf Geisteswissenschaften wie zum Beispiel das Rechtswesen fokussiert sind, zeichnet sich die Stanford University durch ihren Fokus auf die Praxis und technische Studiengänge aus. Der wohl bekannteste Professor der Universität, Fred Terman, erkannte die Möglichkeiten, die sich Stanford durch die Entwicklungen in den USA aufzeigten. Mit dem damaligen Präsidenten der Universität, Wallace Stirling, veränderte und optimierte Terman den Lehrplan. Das Curriculum wurde aufgepeppt und industrieorientierter gestaltet.
To really tailor programs so that they are training undergraduates and graduates in the sciences and engineering to go out and go into this work of these new electronics companies that are booming in this post-war period. It was something that no other university has done really before or since, and that's one thing that set the Valley apart.
so Historikerin Margaret O'Mara. Die Stanford University machte also eine einzigartige Veränderung durch. Termans neuer Weg wusste schnell zu inspirieren. 1939 gründen die Stipendiaten Bill Hewlett und David Packard in der als Geburtsort des Silicon Valley angesehenen Mietgarage in der Edison Avenue in Palo Alto, Kalifornien, das Unternehmen Hewlett-Packard. Das erste erfolgreiche Produkt der Firma war ein Präzisions-Audio-Oszillator. Oszillatoren kommen heute unter anderem in Synthesizern zum Einsatz. Ihr damaliges Startkapital lag bei 538 US-Dollar. 2019 wären das ca. 9.700 Dollar. Einer der ersten großen Kunden der Firma war Bud Hawkins, Chef-Tontechniker der Walt Disney Studios, der 8 Exemplare des Oszillators für die Produktion des Animationsfilms Fantasia kaufte. Im Zweiten Weltkrieg entwickelte HP diverse Militärtechniken, was Mitbegründer Packard ermöglichte, von der Wehrpflicht befreit zu werden. Zu Zeiten des Krieges hatte die Firma 200 Angestellte. Mit auf Silizium basierenden Halbleitergeräten hatte HP zunächst aber nicht so viel am Hut. Die ersten auf diesem Gebiet waren William Shockley und die Verräterische Acht. Klingt wie ein Tarantino-Film. William Shockley entwickelt 1947 den ersten Transistor seiner Art in den Bell Labs, New Jersey. Der Transistor ist eine Art Großvater des Prozessors. Shockley war überzeugt davon, dass Silizium das Germanium in der Herstellung solcher Techniken ersetzen könne und sah viel Potenzial in dem chemischen Element, dem das Silicon Valley seinen Namen verdankt. 1953 verlässt Shockley aufgrund von Unstimmigkeiten Bell Labs und kehrt zurück in seinen Heimatort, Palo Alto, Kalifornien. Dort gründet er das Unternehmen Shockley Semiconductor Laboratory. Er stellt eine Reihe junger, qualifizierter Wissenschaftler und Ingenieure ein. Nachdem sich Shockley in den folgenden Jahren leider als wahrer Bürotyrann herausstellt und die Beschwerden der Angestellten keine Früchte tragen, verlassen 8 von ihnen Shockley Semiconductor. Mit der finanziellen Unterstützung, man könnte sagen dem ersten großen Startup-Investment seiner Art, gründeten sie Fairchild Semiconductor. In den 60ern stellte das Unternehmen Computerteile her, unter anderem für das Apollo-Programm. Gegen Ende des Jahrzehnts verließen viele der verräterischen 8 Fairchild Semiconductor und gründeten ihre eigenen Firmen. Zwei von ihnen waren Gordon Moore und Robert Noyce, die gemeinsam das Unternehmen Intel in Santa Clara starteten. In einem Fenster von 20 Jahren wurden 65 verschiedene Firmen von Unternehmern gegründet, die in der ersten oder zweiten Generation im Team bei Shockley Semiconductor mitgewirkt hatten. Inzwischen ließen sich laut TechCrunch mehr als 2000 Firmen auf die 8 Gründer von Fairchild zurückführen. Von Gold zu Silizium. Zurück zum Garagenmythos. HP ist inzwischen weit über die Garage in der Edison Avenue hinaus und eröffnet Ende der 50er bereits Standorte in Deutschland. Wenige Jahre nach der Emanzipation der verräterischen 8 stellen Hewlett und Packard nun auch Halbleitergeräte her, die zunächst für den internen Gebrauch gedacht waren. 1966 war es dann soweit. HP steigt mit der HP 2100 und HP 1000 Minicomputer-Serie in den Computermarkt ein. Zwischenzeitlich gab Packard seinen CEO-Posten an Hewlett ab, um unter der Nixon-Administration als stellvertretender Verteidigungsminister zu arbeiten. Seitdem hat sich HP zu einem Giganten der Computerindustrie entwickelt. Für Brett Waters, der an der Stanford University Unternehmerschaft lehrt, ein wichtiger Punkt für den Erfolg von HP, Packard und Hewletts Unternehmensführung. In den 1940er und 50er Jahren war die amerikanische Unternehmenskultur eine gänzlich andere als heutzutage. Daher war der Weg, den Hewlett und Packard, oder Bill und Dave, wie sie von allen genannt wurden, für die damaligen Verhältnisse ziemlich radikal. Die Norm war eine durchstrukturierte Top-Down-Arbeitskultur. Die Befehle kamen von oben und wer sie nicht ausführte, wurde eben gefeuert. In Unternehmen, die auf industrielle Massenproduktion eingestellt waren, saßen die Manager in ihren Büros, die Angestellten arbeiteten in der Fabrikhalle. Von informellen Gesprächen wurde abgeraten. Dann aber betreten Hewlett und Packard das Feld, die durch ihren akademischen Hintergrund mit einer unkonventionellen Herangehensweise und einer großen Wertschätzung für ein kollegiales Verhältnis ihr Unternehmen gründen. HPs Management-Ansatz ist das Management by Wandering Around Modell, also Management durch Umherwandern. Manager sollten nicht nur in ihren Büros sitzen und Schreibarbeit machen, sondern im Unternehmen Präsenz zeigen und mit den Angestellten in Kontakt treten. The HP Way, so wird der Unternehmensansatz genannt, spielte eine entscheidende Rolle in der Kultivierung der Silicon Valley-Kultur. Die 7 Grundsätze lauten wie folgt:
Wir haben Vertrauen und Respekt vor dem Einzelnen.
Wir konzentrieren uns auf ein hohes Niveau an Leistung und Beitrag.
Wir führen unsere Geschäfte mit kompromissloser Integrität.
Wir erreichen unsere gemeinsamen Ziele durch Teamarbeit.
Wir fördern Flexibilität und Innovation.
Wir fördern Initiative und Kreativität, indem wir dem Einzelnen großen Handlungsspielraum bei der Erreichung klar definierter Ziele lassen.
Wir kommen unseren Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft nach, indem wir ein wirtschaftlicher, intellektueller und sozialer Gewinn für jede Nation und jede Gemeinschaft sind, in der wir tätig sind.
Eine ganze Generation von Entwicklern hatte ihren ersten Job bei HP, um dann später eigene Firmen zu gründen oder für andere Startups in der Gegend zu arbeiten. Eine weitere Neuheit in der amerikanischen Arbeitskultur, denn bis dato blieb man eigentlich bei einer Firma bis zur Rente. Einer von den jungen Angestellten war Steve Jobs, der einen Sommer lang für HP gearbeitet hat. Dort arbeitete auch Wozniak und gemeinsam gründen sie Apple. Think different. Denke anders. Einer der bekanntesten Apple-Slogans, der den Startup-Geist des Silicon Valley wohl am besten wiedergibt. Als kleines Startup mit einem einzigen Computermodell angefangen, gehört Apple inzwischen zu einem der größten 5 Informationstechnologieunternehmen neben Amazon, Google, Microsoft und Facebook. 1976 gründen Jobs, Wozniak und Ronald Wayne die Apple Computer Company in einer Garage. Ihr erstes Produkt? Der Apple I PC. Startkapital für ihr Unternehmen kam aus dem Verkauf von Wozniaks Taschenrechner und Jobs VW-Bus. In den nächsten Jahrzehnten wächst das Unternehmen. Die Erfolgsgeschichte von Apple nimmt ihren Lauf, samt Höhen und Tiefen. Ohne Frage hat Apple und besonders Steve Jobs als Kultfigur des Silicon Valley die Startup-Szene inspiriert.
Ich werde das mal googeln.
Schau doch auf Google.
Ich habe sogar gegoogelt und trotzdem nichts gefunden.
Google ist nicht nur der Name einer Firma, sondern Synonym für etwas im Internet suchen. Das Verb googeln steht sogar im Duden. So sehr ist die Suchmaschine im Sprachgebrauch und Alltag verankert. Da sind sie, die Stanford-Absolventen. Larry Page und Sergey Brin arbeiten 1996 an einem Forschungsprojekt an der Stanford University. Gemeinsam mit Scott Hassan entwickeln sie eine Suchmaschine, die später aufgrund eines Schreibfehlers Google heißen soll. 1997 wird das Unternehmen integriert, in der Garage einer Freundin. Ihr erstes großes Investment von $100.000 kommt von Andy Bechtolsheim. Im Jahr 2000 kommt die Kollaboration mit Yahoo. Seither ist Google zu einem Giganten herangewachsen. Viele andere Startups haben einen ähnlichen Werdegang. Jung, motiviert und mit einer guten Idee starteten sie mit bescheidenen Mitteln in einer bescheidenen Umgebung. Sei es die Garage oder das Zimmer im Studentenwohnheim. Doch inzwischen pilgern viele junge Unternehmer ins Silicon Valley, lassen sich dort nieder, mit dem Ziel, dort ein Unternehmen zu gründen. Warum ist das Silicon Valley so anziehend für junge Entrepreneure? Welche Bedingungen lassen die Start-up-Szene im Golden State erblühen und gedeihen? Viele große Tech-Firmen haben ihren Hauptsitz im Silicon Valley. Jedes Jahr kommt eine Vielzahl neuer Startups dazu. Auch das Corona-Jahr konnte die Startup-Szene nicht bremsen. Aber warum sind alle so heiß darauf, dorthin zu gehen, wo es die meiste Konkurrenz gibt? Weil Vielfalt und eine große Auswahl verschiedener Anbieter gern gesehen sind. Und neben dem Konkurrenzkampf gibt es sehr wohl auch Allianzen. Ein Geschäftspartner in der Nähe bedeutet mehr Stabilität und Vertrauen in die Sache. Viele Startups werden von ehemaligen Angestellten oder Partnern bereits etablierter Firmen gegründet. So lässt sich Kontakt mit erfahrenen und unterstützenden Mentoren knüpfen. Dadurch entstehen Gemeinschaften in den Industrien, um sich zusammen für eine gemeinsame Sache einzusetzen. Inzwischen hat sich das Valley auch als Zentrum für Kapitalfinanzierung entwickelt. Ein Startup aufziehen und dann auch noch in Kalifornien, das kostet. Doch durch den konzentrierten Kern im Silicon Valley lassen sich eher Kontakte zu Investoren knüpfen, die qualifizierte Ideen unterstützen. Die Ikonen des Silicon Valley inspirieren, motivieren und geben jungen Unternehmern Mut, die Sache in die Hand zu nehmen. Doch wie schmal die Grenze zum Übermut sein kann, zeigt das nächste Beispiel. Elizabeth Holmes machte mit ihrem Biotech-Unternehmen Theranos zunächst positive Schlagzeilen. Doch die beeindruckende Geschichte der jungen Unternehmerin mit den eisblauen Augen und der markanten tiefen Stimme hat inzwischen einen mehr als bitteren Nachgeschmack. Bis 2015 lief es für Theranos mehr als gut. Zu den Höchstzeiten war die Firma mehr als $9 Milliarden wert. 2003 gründet die damals 19 Jahre alte Elizabeth Holmes Theranos. Ihr Bestreben, das Gesundheitswesen mit neuen Bluttestverfahren zu revolutionieren. Von 2002 bis 2004 studierte sie an der Stanford University und brach dann, ganz nach Startup-Legende Steve Jobs, ihr Studium ab, um sich komplett auf ihr Unternehmen zu konzentrieren. Immer wieder Erwähnung findet Holmes öffentliches Auftreten und Erscheinungsbild. Denn auch den schwarzen Rollkragen als Standard-Outfit sowie verschiedene Manierismen hat sich Holmes bei Jobs abgeguckt. Jung, motiviert und revolutionäre Zukunftsvisionen. Elizabeth Holmes war die perfekte Start-up-Figur. Auch die persönlichen Motive für die weltverändernden Innovationen lieferte Holmes. Auch aufgrund ihrer eigenen Angst vor Spritzen hätte sie die Idee bekommen, ein neues, möglichst schmerzfreies Bluttestverfahren auf den Markt zu bringen. Nur ein paar wenige Tropfen Blut aus der Fingerkuppe sollten ausreichen, um bis zu 40 verschiedene Tests durchzuführen. Die Wundergeräte tragen den Namen Edison und Minilab. Gerade einmal so groß wie ein herkömmlicher Kopierer war der Minilab. Ein kleiner, unscheinbarer Kasten. Mit ihrer sensationellen Idee wusste Holmes auch Investoren zu begeistern. Bereits im Dezember 2004 hatte sie 6 Millionen Dollar eingesammelt. Ende 2010 waren es ganze 92 Millionen Dollar. Investiert haben unter anderem Rupert Murdoch, Betsy DeVos als auch die Waltons, Gründer von Walmart. 2013 erst präsentierte sich Theranos dann der Öffentlichkeit. Das Unternehmen war bereit, durchzustarten. Klingt alles zu schön, um wahr zu sein? Das dachte sich auch der Wall Street-Journalist John Carreyrou. Nachdem er einen Tipp zu Theranos bekommt, fängt er an, regelmäßig Artikel über das Unternehmen zu schreiben. Der erste erscheint im Oktober 2015. Im Podcast This Week in Startups berichtet er, wie er auf Theranos aufmerksam wurde.
At the end of that year, late 2014, I read a profile of Elizabeth Holmes in the New Yorker magazine on my way home from work in Manhattan to Brooklyn on the subway. And I read the story with interest, but immediately thought there's something off about this. And the main thing I thought was off was this notion that this 19-year-old college dropout, you know, had left Stanford with just a semester or two of chemical engineering under her belt and gone on to pioneer and to develop groundbreaking new medical science.
Die unglaubliche Erfolgsgeschichte der Elizabeth Holmes veranlassen Carreyrou zur Skepsis. Er beginnt seine Recherche und ist in der Lage, eine interne Quelle ausfindig zu machen.
The primary source, the source who was able to give me information that was primary information from which I could start building my reporting, was an ex-Theranos employee.
Der anonyme Tipp an Carreyrou kam von Whistleblower Tyler Schulz, damals Angestellter von Theranos. Er berichtet in einem Interview mit dem Markula Center of Applied Ethics von den Beweggründen, an die Öffentlichkeit zu gehen.
The first big red flag was the first time I saw the Theranos device. And you could quickly see that it was not what it had been claimed to be. Like everything inside the device was something that I had already seen before in almost any other laboratory that I had been in up to that time. And you could quickly tell that it couldn't run, you know, hundreds of tests. It couldn't even run two tests at the same time. And while I was there, we only got up to running seven tests total. And if you wanted to run all of those seven tests at the same time, those would have had to been on seven different devices. So her claims of running, you know, 300 or whatever tests from a single drop of blood seemed grossly exaggerated.
Der Edison, als auch sein Nachfolger, der Minilab, funktionierten nicht. Das hatten sie auch nie. Holmes hatte Investoren als auch Verbraucher jahrelang in die Irre geführt, was teilweise fatale Konsequenzen für die Patienten hatte. Die Fassade des perfekten Startups bröckelte nicht nur, sie zerfiel zu Staub. 2017 wurden die Labore geschlossen. Im März 2018 werden Holmes und ihr ehemaliger Partner wegen Betrug verklagt. Holmes ist bis heute in Gerichtsprozesse verwickelt. Der Silicon Valley Dream wurde zum Albtraum für Holmes, für Investoren und Verbraucher und veränderte den Blick auf die Startup-Szene sowie die Diskussion um die dort vorherrschende Kultur. Kein guter Look für das Valley. Doch auch ohne Betrügereien dieses Ausmaßes verliert der Standort scheinbar einiges an Attraktivität. Sowohl für die Bürger Kaliforniens, die seit Jahren mit horrenden Mietpreisen kämpfen, als auch für die großen Unternehmen. Im letzten Jahrzehnt hatte die Region um San Francisco kein leichtes, mit dem rasanten Wachstum des Tech-Sektors sowie dem durch die Zuwanderung immer dichter werdenden Verkehr. Die Wohn- und Lebenshaltungskosten schnellten in die Höhe und Obdachlosigkeit wird ein immer größeres Problem. Auf die Zuwanderung folgt nun die Abwanderung von vielen Unternehmen und Tech-Riesen. Und auch wenn diese Probleme nicht neu sind, hat das Corona-Jahr seinen Beitrag geleistet. Datenbankriese Oracle zieht von Redwood City, Kalifornien, nach Austin, Texas. Das Cybersicherheitsunternehmen Tanium zieht in die Amazon-Stadt Seattle. Datenspezialist Palantir zieht nach Denver. Unternehmer Elon Musk kündigte 2020 seinen privaten Umzug nach Texas an. Und selbst HP, Urgestein des Silicon Valley, verlegt seine Hauptzentrale nach Houston, Texas. In einem Interview mit dem Wall Street Journal begründet Musk seinen Umzug folgendermaßen.
Yeah, I think California is great. So there's a lot of things that are really great about California. Obviously, it's the biggest economy in the country, most number of people. But I do think that there is something that happens when, you know, if it's, you know, go back to the sort of sports team analogy, like if a team has been winning for too long, they do tend to get a little complacent, a little entitled, and then they don't win the championship anymore. So California has been winning for a long time, and I think they're taking it for granted.
Kalifornien ist also bequem geworden. Man hat sich daran gewöhnt zu gewinnen. Zudem macht sich das Silicon Valley durch die Konzentration der Innovation selbst einen Strich durch die Rechnung. Die Giganten machen es der Start-up-Szene nicht leicht. Innovation und qualifiziertes Personal wird in der Regel von den großen Unternehmen geschluckt. Dadurch verringert sich aber auch die Vielfalt, die Silicon Valley einst ausmachte. Viele der großen Unternehmer, die Silicon Valley verlassen haben, halten sich in ihren Begründungen zurück. Doch bei einigen Punkten herrscht Einigkeit. Immer wieder wird Kritik an den Richtlinien Kaliforniens geäußert. Sie seien zu restriktiv. Und das, obwohl Silicon Valley und die Regierung historisch miteinander verwoben sind. Doch nun scheinen andere Standorte zu bieten, was gefragt ist. Weniger Regulierungen, niedrige Steuern und günstigere Mieten. In den letzten 10 Jahren haben über 15.000 Unternehmen das Silicon Valley verlassen. Viele von ihnen gingen nach Texas, in die Silicon Hills. Und dann kommt das Jahr 2020. Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie flexibel Arbeit sein kann. Durch den Lockdown waren wir gezwungen, uns auf digitale Weise aus dem Homeoffice abzusprechen und zu koordinieren. Durch Programme wie Zoom und Teams wurde deutlich, dass die Arbeitswelt eine Entwicklung erlebt. Kosteneffektiv, international. Inzwischen sind die Möglichkeiten der Vernetzung enorm. Die Lebenshaltungskosten sind in anderen Ländern um einiges niedriger. Also warum nicht dein Hauptquartier auf Bali? Den überteuerten Kaffee für eine frische Kokosnuss eintauschen. Das Silicon Valley bekommt Konkurrenz. Und zwar überall auf der Welt. London, New York, Sydney, aber auch Lissabon, Tel Aviv oder Shenzhen zeigen, dass sich Zentren der Innovation überall bilden können. War es das jetzt mit dem Silicon Valley? Wird San Francisco zur Geisterstadt? Nein, so schlimm ist es dann doch nicht. Google und Facebook haben sogar im Corona-Jahr neue Büroräume in der Region aufgebaut. Der Großteil erfolgreicher Startups ist immer noch auf das Valley konzentriert, genau wie größere Investitionen. Außerdem bietet der Exodus des Silicon Valley jungen Unternehmern die Chance, durchzustarten, jetzt wo sie nicht mehr gänzlich im Schatten der Giganten stehen. Das Valley der Innovationen existiert weiterhin. Und so leicht wird ihm sein Kultstatus und seine Relevanz als Tech-Zentrum nicht aberkannt werden. Dennoch muss sich der Standort mit den internen Problemen auseinandersetzen und im internationalen Konkurrenzkampf aus dem Halbschlaf erwachen. Eins lässt sich aber sicher sagen. Silicon Valley wird es nur einmal geben. California, here we come, right back where we started from. Oh, hustlers, grab your shadow, where's your time?